So. So. Ich tue mal so, als wäre ich gerade auf das Test geworden. Ich mache mir Gedanken, wie geht es jetzt weiter? Und höre so Stimmen.
Es steht geschrieben in Galater 5, 19 bis 22. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Niedereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nie erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Kannst du das von dir behaupten?
Nein.
Das bei dir auch?
Nein.
Du bist ein schlechter Christen. Das ist am besten gleich ganz klar. Nie.
Mach mal langsam. Steht auch in 1. Korinther 10, Vers 23. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Es macht dich nicht verrückt, alles wird gut gehen. Schon irgendwie.
Ja, es sind anscheinend so die zwei verschiedenen Wege. Der eine Weg so, ich bin jetzt Christ geworden, ich muss mich auf Krampf verändern, ich muss dies und das tun, damit ich vor Gott gefalle. Der andere Weg, der Larifari-Weg, oh ja, müsst doch eher das vergeben. Geil, super, ich kann in genau den gleichen Stiefel weiterleben wie bisher. Und jetzt denkt man, vielleicht ist es richtig, genau die ausgewogene Mitte von den beiden Wegen zu finden. Ich sag einfach mal, das ist Quatsch. Der eine möchte eben Gott gefallen, er möchte Gutes tun. Er investiert viel Kraft in sein Leben und hat vielleicht auch anfangs Erfolge. Nach einer Zeit bleibt er stehen. Es ändert sich nichts mehr und er ist voll frustriert, ja. Und der andere, der geht sozusagen die Abkürzung. Aber letztlich sind beide frustriert. Es geht nicht weiter. Beide Wege haben irgendwo dasselbe Ergebnis. In beiden Fällen denkt man, Scheiße, er hört meine Gebete nicht. Gibt's Gott wirklich? Aber Gott sagt auch in seinem Wort, man wird verändert. Aber wie? Die simple Aussage, die man so oft in der Bibel liest, Gott liebt uns. Ja, als ich so Christ geworden bin, ganz frisch, also nicht jetzt gerade eben gespielt, sondern vor 9 Jahren etwa, ja, das habe ich oft an den Kopf geknallt gekriegt. Gott liebt mich. Und ich sagte daraufhin, toll, davon kann ich mir jetzt auch nichts kaufen. Warum habe ich das gesagt? Es liegt daran, dass ich es nicht begriffen habe. Es liegt daran, dass ich irgendwie meinen Fokus vielleicht zu arg auf mich und meine Fehler gelegt hat und gar nicht begriffen hat, was Gott mir eigentlich sagen will. Durch sein Wort zum Beispiel. Gott sagt irgendwo im Alten Testament, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Ja, Erkenntnis im Herzen, dass er uns liebt. Gehen wir mal auf die menschliche Ebene. Wenn du eine Beziehung hast, jemanden liebst und du machst irgendeinen Blödsinn, irgendeinen Mist, irgendwas, das dich vielleicht auch selbst zerstört und der andere kriegt es mit, dann sagt er doch zu dir, hey, das macht mich traurig, mindestens soweit. Oder zornig. Aber nicht, weil du so ein scheiß Mensch wärst, sondern weil dich der andere einfach liebt. Und ich denke, das ist was, was Gott für uns auch genau auch empfindet. Wenn ich so durch das Alte Testament blätter, ja, und dann so gucke, ja, damals Gott, das war ja voll der Fürchtegott, ja, der hat richtig Rambazamba gemacht. Ich lese gerade Hesekiel, ja, da ist Mord und Totschlag hinten und vorne. Strafgericht hinten und vorne. Und dann in der Mitte irgendwo sagt Gott, hey, ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock da drauf. Ich habe keinen Gefallen daran, dass ich Strafgericht halten muss. Ich habe Gefallen daran, dass Menschen umkehren. Dass Menschen erkennen, dass sie Scheiße bauen und einfach zu mir umkehren. Das ist mir lieber, als wenn ich sie bestrafe. Gott muss bestrafen, weil er zu sich selber stehen muss. Sünde trennt von Gott, Sünde tötet. Und weil Gott uns echt liebt, hat er in Jesus seine Liebe für uns offenbar gemacht. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Im Alten Testament, lest ihr es durch, ursprünglich, die Menschen hingen mit Gott ab, jeden Abend, Adam und Eva. Dann haben sie sich von Gott unabhängig erklärt. Und Gott hat irgendwie das Regelwerk auf die Menschen übertragen. Dass sie irgendwie noch einen Bezug zu ihm haben. Dass sie irgendwie noch zu ihm kommunizieren können. Durch Brandopfer und ich weiß nicht was alles. Und Jesus war im Himmel zu der Zeit. Ich weiß nicht, ich stelle mir das vor, er sitzt da so im Himmel, guckt so da runter und geistig gesehen stelle ich es mir krass vor, geistig gesehen stelle ich mir vor, er guckt auf die Erde und das ist ein Scheißhaufen. Ja. Und da leben irgendwie so kleine Männchen drauf und Jesus sagt, ja, weil ich diese Menschen liebe, will ich auf diesen Scheißhaufen drauf. Ich will diese Menschen retten. Und zwar alle. Und ja, er hat es getan. Er hat sich diese Scheiße angetan hier. Gott hätte einfach die Klospülung drücken brauchen und hätte sich was Neues machen können. Hat aber nicht gemacht, weil er uns liebt. Und Jesus hat für uns das Gesetz erfüllt. Steht in Hebräer 10. Ich glaube daher, aus dem Aspekt betrachtet, dass die Bibel ein Liebesbrief Gottes an uns ist. Und dass wir, wenn wir diese Liebe erkennen, durch diese Liebe verändert werden. Jesus sagt, dass alles Gesetz in zwei Gesetzen vereint sind. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber wie können wir das? Johannesbrief, 1. Johannesbrief 4,19 steht, dass wir Gott lieben, wenn wir ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott liebt uns also selbstlos, agapisch. Er verlangt von uns eigentlich nichts. Er liebt uns so, wie wir sind, aber er liebt uns auch so, dass er uns nicht so lässt, wie wir bleiben. Liebt uns, dass er uns nicht in der Scheiße sitzen lässt. So. Die Bibelstelle, die Claudia vorhin vorgelesen hat, benutzt, glaube ich, auch Satan uns ganz oft dazu, uns unter Druck zu setzen. Schließlich, das ist nichts Neues. Jesus wurde auch durch Satan von Bibelstellen angegriffen. Jesus hatte aber auch einen klaren Durchblick. Er kannte die Bibel und hat gekontert. Und ich glaube, das, was Jesus, wenn er was von uns verlangt, dann das loszulassen, Platz zu schaffen. Also nicht was erarbeiten, nicht irgendwie so eine Leiter hochgehen und yeah, und wieder was, und wieder eine Veränderung, sondern Dinge einfach loszulassen. Sich selbst loszulassen, seine Schuld loszulassen, anderen zu vergeben. Vergebung, das heißt nicht irgendwie zu sagen, gut, der hat mir jetzt ein bisschen wehgetan, das ist nicht so schlimm. Nein, Vergebung heißt wirklich zu beschließen, das loszulassen, zu beschließen, zu sagen, nee, das will ich jetzt wirklich vergeben, das will ich jetzt nicht nochmal wieder aufkochen. Das will ich jetzt das Klo runterspülen. Und ich glaube, wenn man so vergibt, also irgendwas Härteres vergibt, dann ist das so, wie wenn man sich von so einer Schlingpflanze befreit und man geht so einen Schritt vorwärts vielleicht, ja, und dann wächst diese Schlingpflanze wieder nach und versucht einen irgendwie festzuhalten. Aber deswegen sagt Jesus auch, wenn ihr vergebt, dann unter Umständen 70 mal 7 mal. Oder bei manchen Übersetzungen heißt es auch 70 hoch 7 mal. Ganz egal, was, wie viel. Ich meine, 490 ist schon eine ganze Menge. Wenn wir vergeben oder nicht vergeben, dann ist es so, das hat Jesus ganz schön in Matthäus 18 beschrieben, man kann das Reich Gottes mit einem König vergleichen, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Zu ihnen gehörte ein Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete, aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil des Geldes zu bekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an. Herr, habe doch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, so ging er zu einem Mitarbeiter, der ihm einen kleinen Betrag schuldete. Packte ihn und schrie, bezahle jetzt endlich deine Schulden. Da fiel dieser Arbeiter vor ihm nieder und bettelte, hab doch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nicht warten und ließ ihn ins Gefängnis bringen, bis er alles bezahlt hatte. Also im Klartext eigentlich nie. Als nun die anderen sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört und berichteten es dem König. Der König ließ den Mann, dem er die Schuld verlassen hatte, zu sich kommen und sagte, was bist du doch für ein hartherziger Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du dich auch mit dem Mitarbeiter erbarmen haben können, so wie ich mit dir? Zornig übergab er ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst wieder freigeben, wenn er seine Schulden zurückgezahlt hatte. Das Gleiche wird mit euch geschehen, wenn ihr euch weigert, eurem Bruder wirklich zu vergeben. Ich glaube, Vergebung ist so ein Aspekt, Platz zu schaffen. Und es ist einfach eine Folge, dass wir nicht vorwärts kommen, wenn wir irgendeinen Groll noch in uns haben und wenn wir daran festhalten. Vergebung, wenn es gelingt, dann gibt es ein ganzes, ganzes Stück Freiheit. Und ich bin froh, dass ich mich mit dem Sam seit 13 Monaten nicht mehr gezofft habe. Ich glaube, ich bin ziemlich dankbar dafür. Ich bin ziemlich dankbar dafür, dass wir uns da gegenseitig vergeben haben. Vergebung aus einem anderen Beispiel. Ich kenne eine junge Frau, die wurde jahrelang missbraucht, wurde zusätzlich noch vergewaltigt. Medizinisch hieß es, sie kann keine Kinder kriegen. Ich habe sie kennengelernt und ohne dass ich was gesagt habe, war ihr klar, sie muss vergeben. Sonst kommt sie nicht weiter im Glauben. Und sie hat vergeben. Sie ist heute glücklich verheiratet und hat den Ärzten zum Trotz eine Tochter. Ich glaube, dass wir nicht aus uns selber irgendwie vergeben können, sondern dass wir trotzdem Jesus um Hilfe bitten müssen. Gerade in den heftigen Fällen, dass einfach Heilung reinfließt. Aber solange wir eben noch an gewissen Sachen festhalten, kann einfach keine Heilung reinfließen. Vergebung ist die Bereitschaft, von dem alten Krempel loszulassen. Du kannst nicht mit 43 irgendwie rumjammern und sagen, ja, hätte mir Peterchen damals im Sandkasten nicht die Bierflasche um die Ohren gehauen. Hey, dann könnte ich einfach viel, viel besser leben und dann könnte ich auch selber Kinder haben, aber so. Ja, dann tut es mir leid. Wenn der Kerl seit 20 Jahren Christ ist, dann hätte er das schon längst irgendwie vergeben können. Oder es hätte ihm zumindest mal jemand sagen können. Ich glaube, dass wenn wir vergeben, für die Liebe Gottes einfach auch offener sind, sie sehen, besser singen. Weil wir dadurch aus einer Menge Unfreiheit in die Freiheit kommen. Und ein weiterer Dings, Punkt, Liebe Gottes zu sehen ist, guckt euch um. Wir sind sowas wie eine Gemeinde. Wir sind hier echt aus purer Gnade entstanden. Wir haben uns. Und wir haben sogar, das muss ich heute nochmal besonders betonen, eine gute Leitung. Wir sollten dafür dankbar sein. Und nicht immer gucken, wer wo stresst oder wo es Probleme gibt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Fokus eben darauf legen. Und dann halt so diese ganz normalen Bibelstellen, Sachen, die Gott uns am Kopf schmeißt und sagt, wer du bist, wer du in Jesus bist. Ein Kind Gottes, geliebt, das ganze Programm. Die Frage, hast du überhaupt Bock drauf? Hast du überhaupt Bock drauf, das irgendwie zu erfassen? Oder willst du lieber doch deinen alten Stiefel weiterleben? Der Fokus. Guckst du auf deine Probleme oder das, was dich ausmacht? Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann bist du erlöst. Auf geistlicher Ebene. Das heißt nicht, dass du dich jetzt 100% toll fühlst. Natürlich nicht. Allerdings, wenn du dir ständig deine Defizite anschaust und dir vormachst, wo du wie verletzt wurdest und was einfach so schlecht an dir ist, dann fang an zu vergeben. Ich kann es dir nur raten. Ich glaube, dass Jesus auch die Tür zur Vergebung ist. Und Vergebung macht frei.